Eisen ist wahrscheinlich das Spurenelement, bei dem die meisten Fehler gemacht werden. Und zwar in beide Richtungen. Zu wenig Eisen sorgt für Müdigkeit, Brain Fog und schlechte Trainingsleistungen. Zu viel Eisen sorgt für oxidativen Stress, Entzündung bis hin zu Organschäden. Das Problem ist, dass Eisen kein Wellness-Supplement ist, sondern ein Bedarfsthema. Und Bedarf erkennt man nur mit den richtigen Werten. Genau die schauen sich Max und ich heute im Beyond Lifespan Podcast an. Eisen ist ja grundsätzlich was, was häufig gemessen wird im Blut. Auch bei Routineblutabnahmen, bei Vorsorgeblutabnahmen und immer wenn man mit Leuten redet, und ich meine jetzt konkret mit Patienten, nicht zwangsläufig mit Ärzten, dann gibt es meiner Meinung nach immer noch ein sehr, sehr breites Missverständnis, wie man, also welche Eisenwerte man sich überhaupt anschaut und welche Eisenwerte dann auch tatsächlich aussagekräftig sind für einen Mangel oder eben keinen Mangel. Also wie jetzt zum Beispiel ein Eisenmangel irgendwie diagnostiziert wird und so weiter und so fort. Ne? Wie hast du das erlebt im PJ jetzt zum Beispiel auch oder ja, bei dir selber?
Genau, also genau, bei mir selber oder im PJ. Also ich sag mal, in der Klinik hat man ja schon, ich würde sagen, die meisten hatten nicht wirklich auf dem Schirm, außer du warst jetzt auf der Inneren und hast irgendwie mit dem Oberarzt geredet, der hat das dann vielleicht schon irgendwie gewusst, aber die meisten hatten jetzt nicht am Schirm, dass man vielleicht nicht direkt Eisen messen sollte, weil das ist was super spät erst ausschlägt.
Wenn man Serumeisen?
Ich meine Serumeisen, genau. Sondern dass man eben verschiedene Arten anderer Blutwerte messen kann, wie zum Beispiel Ferritin, Transferinsättigung und so weiter, die ja viel aussagekräftiger sind. Dieses Wissen ist auf jeden Fall nicht sonderlich breit bis jetzt. Also würde ich jetzt einfach mal behaupten. Ich glaube aber doch, dass es deutlich besser geworden ist. Einfach auch, weil die Awareness so gestiegen ist, dass gerade bei jüngeren Frauen eigentlich eh überall viel zu wenig da ist und eigentlich eh fast alle irgendwie optimieren könnten, beziehungsweise ein bisschen Eisen auch zunehmen könnten. Das heißt, ich glaube, es kommt, aber es ist immer noch nicht ausreichend. Und deswegen machen wir das ja.
Genau, deswegen wollten wir da auch mal eine Folge zu machen. Bei Eisen, ich meine, was macht das im Körper? Das hat sehr viele Funktionen, aber eine Hauptfunktion von Eisen ist im Zusammenspiel mit Hämoglobin der Transport von Sauerstoff im Blut. Wenn man wenig Eisen hat, dann gibt es sowas wie eine Eisenmangelanämie, das heißt eine Blutarmut, die ausgelöst wird durch den Eisenmangel und dann ist man nicht mehr, so der Klassiker ist, man ist nicht mehr so leistungsfähig. Ne? Auch nicht beim Sport, aber auch im Alltag. Man ist eher müde, man hat eher eine blasse Hautfarbe, weil Hämoglobin ist ja der rote Blutfarbstoff, ist dafür verantwortlich, dass Blut rot wird. Und wenn man sehr viel Blut hat, dann sieht man das, also die Haut ist ja sehr gut durchblutet, deswegen sieht man das dann auch an der Oberfläche. Manchmal, wenn man eine generell sehr helle Hautfarbe hat, dann kann man die Durchblutung da sehr gut abschätzen.
Und der Sauerstofftransport in die Haut selber funktioniert natürlich auch schlechter. Das heißt, du hast dann auch fahlere Haut. Ne?
Also genau. Die ist trockener, die kann auch ein bisschen spröde wirken. Also das sind alles, ich sage jetzt mal, Downstream-Effekte davon. Aber das ist ganz spannend zu wissen. Was viele Leute auch nicht wissen, ist, dass, was schätzt du denn, das frage ich dich auch mal, wie viele Hämoglobinmoleküle ein rotes Blutkörperchen hat?
Ach Gott, wahrscheinlich hätte ich das sogar wissen müssen.
Nee, ich glaube, das ist nichts, was man wissen muss, aber weil ich das vorher nachgeschaut habe und ich genau weiß, dass du die Zahlen nicht kennst.
15.
270 Millionen.
Okay, ja, nah dran.
Also ist ja auch knapp dran gewesen. Genau, die meisten Leute glauben nämlich, dass die Zahl sehr klein ist. Ne? Also dass es irgendwie 1, 2, 3 Hämoglobinmoleküle sind. Tatsächlich sind es aber unfassbar viele. Und wenn man sich das jetzt vorstellt wie das abläuft. Das heißt, eine rote Blutzelle, die wird gebildet, die heißt dann irgendwann mal Retikulozyt und die reift dann heran zu einer tatsächlichen roten Blutzelle, zu einem Erythrozyten, zu einer erwachsenen Zelle unter Anführungszeichen. Und da befinden sich dann durchschnittlich diese 270 Millionen Hämoglobinmoleküle drin und an diese Hämoglobinketten ist dann immer Eisen gebunden. Wenn wir weniger Eisen haben, dann kann entsprechend auch weniger Hämoglobin gebildet werden und dann haben wir weniger von dieser Sauerstofftransportkapazität zur Verfügung und am Ende, also wenn das über einen längeren Zeitraum besteht, dann hat man auch weniger Blutzellen und die man hat, sind sehr klein. Das hat damit zu tun, dass wenn sich die Erythrozyten entwickeln, also die roten Blutkörperchen, wenn die heranwachsen, heranreifen, nennt man es auch, dann ist die Menge an Hämoglobin ein Signal für die Zelle, dass sie aufhören soll, sich zu teilen. Witzigerweise. Und dann hat man aber eben einen Eisenmangel und dann haben wir weniger Hämoglobin und dann teilt sich die Zelle einfach häufiger weiter, weil sie dieses Stoppsignal nicht bekommt. Weil man sieht nämlich, kommen wir dann gleich nochmal dazu, im Blutbild, im Kleinblutbild sieht man das auch schon, das von vielen ja häufig auch als relativ wertlos abgetan wird. Da sieht man dann, dass man eben nicht nur wenig Hämoglobin pro Zelle hat, sondern auch sehr viele kleine Zellen hat. Und das mit den Hämoglobin, mit dem wenigen Hämoglobin pro Zelle, das kann man sich ja noch gut erklären. Das andere hat aber damit zu tun, dass Hämoglobin so ein Stoppsignal ist für die Zellteilung. Und dann haben wir eben sehr, sehr viele von diesen kleinen Zellen. Und das sieht man dann an verschiedenen Werten. Jetzt habe ich ein bisschen was vorweggenommen. Eigentlich
aus Versehen
wollte ich eigentlich vor allem auf den Sauerstofftransport eingehen und was das für den Körper bedeutet. Wir brauchen Eisen aber auch noch für andere Bereiche im Körper.
Ja, ich meine, Sauerstoff hört ja auch gar nicht nur im Blut auf, sondern es geht dann auch noch in die Muskeln weiter. Da heißt es dann aber Myoglobin. Das ist ein recht ähnliches Prinzip. Brauchen wir jetzt nicht tiefer einsteigen. Aber auch da hat man natürlich dann gegebenenfalls auch Symptome, wenn nicht genug Eisen da ist. Ein anderes Thema ist, dass Eisen einfach Teil von vielen Enzymkomplexen ist, gerade im Bereich der Mitochondrien, also wenn es um die Energieproduktion im Körper geht. Das heißt, auch da wäre es blöd, wenn zu wenig Eisen da ist. Dann Immunfunktion, ähnliches Thema, auch da, wir brauchen einfach ausreichend Eisen. Das kann das Immunsystem de facto schwächen und weniger moduliert machen. Anderes Thema ist dann aber auch noch das Nervensystem und da insbesondere der Dopaminstoffwechsel, der natürlich auch für uns das Belohnungssystem darstellt. Das heißt, wenn der schlecht funktioniert, dann haben wir einfach weniger Antrieb, was auch viele, würde ich behaupten, jetzt einfach mal mit Eisenmangel verbinden. Also es passt auch sehr, sehr gut zusammen. Und was auch zu Antrieb gehört, ist wiederum die Schilddrüse. Wenn die schlecht aufgestellt ist, wir zu wenig Eisen haben. Und das ist tatsächlich auch relevant für verschiedene Schilddrüsenenzyme. Dann läuft auch die Schilddrüse nicht mehr ganz rund und entsprechend auch dort natürlich ein Teil der Symptomatik sichtbar. Genau, also es ist schon sehr, sehr breit. Eisen ist auf jeden Fall überall irgendwie mit im Spiel, vor allem wenn man bedenkt, dass es ja auch mit Sauerstofftransport zu tun hat. Das heißt, wenn der schlecht funktioniert, dann funktioniert mal per se alles im Körper schlechter. Und dann gibt es aber noch so ein paar weitere Effekte, die noch wirklich in zellulären Prozessen versteckt sind. Das heißt, wirklich, ja, eigentlich unfassbar wichtig.
Vor allem die letzten Dinge, die du genannt hast, wie Schilddrüse, Gehirn, Neurotransmitter, Immunsystem ist jetzt eher noch ein bisschen populärer. Aber vor allem die zwei Bereiche, die finden eigentlich kaum Beachtung, wenn man sich eine Eisenmangelanämie anschaut. Ne? Weil man macht das Blutbild, wenn man jetzt nur ein kleines Blutbild hat und man diese Eisenmangelanämie schon ein bisschen gröber oder länger hat, dann sieht man das auch schon im kleinen Blutbild. Dann würde man sich mal anschauen, ja okay, ist denn jetzt wirklich Eisen der Grund dafür? Ne? Macht ein bisschen weitere Diagnostik. Und dann fragt man ja die Leute auch, bist du häufig müde? Kannst du dich nicht mehr gut konzentrieren? Wie schaut denn die Leistungsfähigkeit beim Sport aus? Hast du irgendwie einen Leistungsabfall, den du dir nicht so gut erklären kannst? Dann ja, bekommt man zumindest nicht die Frage, kannst du noch grob klar denken? Und wie schaut es denn mit der Schilddrüse aus? Ne? Dass die da auch davon beeinträchtigt wird. Aber der Hauptteil bei Eisen ist sicher Sauerstofftransport einfach in diesen roten Blutkörperchen und dann natürlich auch noch das Immunsystem. Und beim Immunsystem gibt es ja auch diesen ganz spannenden Effekt, dass viele Bakterien ja Eisen zum Überleben brauchen. Und der Körper, das ist eine ganz spezielle Sensorik, ein ganz spezieller Regelkreis, wo der Körper das Eisen dann versteckt, wenn er eine Infektion praktisch hat. Ne? Also der Körper versteckt dann das Eisen, dann schaut es manchmal reaktiv nach einer Infektion so aus, als hätte man einen Eisenmangel. Das ist aber nicht der Fall, sondern der Körper hat es praktisch einfach nur versucht, irgendwo intrazellulär zu speichern, damit Bakterien sich basierend auf dem Eisen nicht ernähren können, vermehren können und die Infektion dadurch schlimmer wird. Also auch ein ganz spannender Prozess, den man so nicht kennt. Und das wirklich sehr, sehr ausgefuchst. Also da gibt es dann Sensoren, die das messen, die auch die Bakterien binden können und dann dem Körper praktisch sofort signalisieren, okay, Eisen muss weg, weil ansonsten haben wir da ein Substrat für Bakterien, woran die teilen und wachsen können. Also ja, sehr, 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 sehr spannend und interessant. Beim Eisenbedarf selber ist, glaube ich, klar, dass den mitunter höchsten Bedarf erstmal Frauen haben gegenüber Männern, also dass einfach Frauen mehr Eisen benötigen als Männer. Und das ist nicht nur im gebärfähigen Alter so, also nicht nur in der Zeit, wo man die Menstruation hat, so, sondern auch in der Postmenopause. Das finde ich auch ganz spannend, weil eigentlich würde man sich ja denken, solange man die Regelblutung hat, die Menstruation hat, ist es ja logisch, weil Blut geht verloren, das heißt auch Eisen geht verloren. Diese Gruppe ist auch die mit dem häufigsten Eisenmangel, also die am häufigsten einen Eisenmangel hat. Und der allerhöchste Bedarf, den haben tatsächlich Schwangere. Macht auch Sinn, weil dann muss man es
doppelt versorgen.
Für zwei Leute mit versorgen.
Und das ist natürlich viel Aufbau, ne? Da brauchst du auch eine Menge Eisen.
Ja, also. Und das muss ja auch extra Blut und rote Blutkörperchen erzeugt werden, also beim ungeborenen Kind, beim Fötus. Deswegen braucht man da natürlich auch sehr, sehr viel Substrat. Und macht total Sinn, dass man da vielleicht noch einen Vergleich hat von den Zahlen her. Ein erwachsener Mann, der braucht so in etwa laut offiziellen Empfehlungen um die 11 Milligramm pro Tag. Eine Frau im gebärfähigen Alter, die eben auch eine Regelblutung hat, die braucht so um die 16. Also das ist dann schon mal fast 50% mehr als ein erwachsener Mann, wenn man es relativ zueinander sieht. Und Schwangere brauchen ca. 27 Milligramm pro Tag. Das sind natürlich Durchschnittswerte über größere Kohorten, deswegen sind die Werte auch nicht so gerade. Aber ja, das ist dann fast schon das Dreifache von einem erwachsenen Mann. Das ist schon auch ein großer Unterschied. Muss man natürlich auch schauen, dass man dann über die Nahrung tatsächlich viel zufügt.
Ja, vielleicht einfach nur das, was wir noch gesagt haben. Warum brauchen Frauen mehr? Eben die Periode, sie verlieren theoretisch jeden Monat Blut. Ne? Das heißt, darüber verliert man auch Eisen. Eine Therapie, wenn man zu viel Eisen hat, wäre tatsächlich Aderlass, also tatsächlich einfach irgendwie Blut aus dem Körper zu holen, damit Neues gebildet werden kann und damit halt Eisen aus dem Körper rauskommt. Ich denke, für die meisten logisch, aber ich dachte, ich sag's einfach nochmal kurz. Bei der Schwangeren haben wir es schon erwähnt. Und ja, es ist eben interessant zu beobachten, dass aber auch postmenopausale Frauen, also Frauen, die eigentlich nicht mehr gebärfähig sind und eigentlich auch keine Periode mehr haben, scheinbar tendenziell noch mehr brauchen.
Ja. Ist ja auch so spannend, weil sonst hat man für heutzutage alles irgendwie eine Therapie entwickelt, ne? Und es gibt Pillen, Kapseln, Infusionen und so weiter und so fort. Und wenn man aber zu viel Eisen hat, gibt es ja auch eine Erkrankung, ne? Heißt dann Hämochromatose. Dann ist die tatsächliche Therapie genau die gleiche, die es vor 1000 Jahren auch schon war. Man legt sich eine Nadel in die Vene und man lässt einfach mal einen halben Liter Blut rauslaufen und das war's.
Genau. Ne?
Also ganz klassischer Aderlass. Sehr
aber schön unkompliziert vintage. Ist. Ja, ja, sieht aber auf jeden Fall dann noch grob aus, sicherlich.
Ja, total. Ja. Total. Also, der hat meistens in diese Beutel und das wird auch nicht dann zwangsläufig verwendet, ne? Und dann zum Blutspenden wieder verwendet, sondern das wird dann meistens entsorgt, weil du eben diese Eisenüberladung hast und man das dann entsprechend auch nicht weiter verwenden kann. Bei den Nahrungsquellen, ne, wenn es jetzt eben darum geht, diesen Eisenbedarf, den man täglich hat, zu erfüllen, ist es so, dass man eigentlich immer unterscheidet so grob zwischen tierischen und pflanzlichen Produkten. Und mittlerweile weiß man ja auch, dass bei pflanzlichen Produkten die Bioverfügbarkeit so viel schlechter ist. Wir können uns, glaube ich, alle an Popeye erinnern, ne? der seine Spinatdosen da gefuttert hat. Und da hat man auch gesagt, ja, Spinat ist ja so unfassbar reich an Eisen und da muss man ja gar nicht so viel essen und dann kann man seinen Bedarf schon super decken. Das ist leider eine schöne Erzählung, aber hat leider nicht ganz so viel mit der Realität zu tun. Erstens ist Spinat schon mal gar nicht das Gemüse oder das pflanzliche Nahrungsmittel, das am meisten Eisen hat. Und zweitens ist einfach die Bioverfügbarkeit so circa um den Faktor 2 bis 3 schlechter als bei tierischem Eisen. Und das hat eigentlich auch einen ganz einfachen Grund.
Ja, genau. Du hast natürlich bei Pflanzen, und das haben wir, glaube ich, in der Folge zum Zinkmangel oder so, oder Zink war es, glaube ich. Da haben wir auch darüber geredet. Also prinzipiell Mineralstoffe nimmst du einfach schlechter auf, wenn es von Pflanzen kommt. Und das liegt daran, dass verschiedene Pflanzenstoffe wie Phytate, im Beispiel von Spinat sind es Oxalate, das sind verschiedene Pflanzenstoffe, einfach dazu führen, dass der Darmwand sich de facto so ein bisschen verbarrikadiert, ganz vereinfacht gesprochen. Und das heißt, es können dann weniger Mineralstoffe überhaupt aufgenommen werden über die Darmwand. Und das ist einfach eine ganz normale Reaktion vom Körper, weil der sich natürlich auch gegen diese Pflanzenstoffe so ein bisschen schützen möchte. Und das deswegen können wir tatsächlich aus tierischen Produkten sowas einfach deutlich besser aufnehmen und haben dann eine viel, viel bessere Bioverfügbarkeit. Und was man jetzt so im Fachjargon sagt, man spricht dann eben einmal bei tierischen Produkten vom Hämeisen. und beim nicht-tierischen Produkten, also pflanzlichen Produkten vom Nicht-Hemeisen. Und da sind auch schon genau die unterschiedlichen Bioverfügbarkeiten gelegen. Und wenn wir jetzt in Beispiele reingehen, die bei pflanzlichen Produkten sehr, sehr gut bioverfügbar sind, dann sind das so Sachen wie Linsen, Bohnen, Kichererbsen, also alle diese eigentlich auch so proteinreichen pflanzlichen Lebensmittel, die man so gerne zu sich nimmt. Aber auch alle die haben weiterhin das Problem, dass da Phytate drin sind, die dazu führen, dass die Bioverfügbarkeit auf jeden Fall mal schlechter ist, als wenn ich jetzt ein Stück rotes Fleisch oder Leber oder Fisch zu mir nehme. Das ist einfach trotzdem noch in einer anderen Liga. Ne? Das muss man einfach wissen. Und nur weil der Eisengehalt vielleicht auf dem Papier sogar ähnlich sein könnte, in manchen Fällen, heißt das noch lange nicht, dass du das auch so aufnimmst. Das ist einfach nicht so.
Das ist wie beim Protein, ne? Nur da ist der Unterschied nicht so krass. Wenn man da mal vergleicht, wir hatten ja mal eine Folge zu Protein gemacht und da sind wir auch diese Tabellen durchgegangen. Da gibt es ja diese Klassifizierung, wo die Bioverfügbarkeiten von Eiweiß in verschiedenen Produkten verglichen wird und da ist ein Ei oder ein Whey natürlich ganz vorne gewesen, aber wenn wir jetzt mal vergleichen, ein Whey hatte 1,0 als standardisierten Wert, Soja hatte 0,8. Also es halt dann einfach.
Reis war 0,6.
Reis war nochmal schlechter. Reis war tatsächlich nur 0,35 bis 0,4 und dazwischen war da noch Erbsenprotein. Das ist auch mit so 0,7 da eigentlich ganz gut gelegen. Aber das ist halt dann in so 20% schlechter. Bei Eisen ist es wirklich Faktor 2 bis 3, das heißt 2 bis 3-fach schlechter wird es einfach aufgenommen. Und um sich das ganz einfach vorzustellen, in Fleisch, also Fleisch, Fisch, Geflügel, da liegt Eisen, wie du schon sagst, überall als Hämeisen vor. Das heißt, es ist noch an diese Hämmoleküle gebunden, über die es im Blut eigentlich auch transportiert wird, dann zur Zelle gebracht wird und die dann eben ausreichend versorgt wird. Das kennt der Körper schon, das kann er besser aufnehmen, direkt aufnehmen, das ist viel weniger abhängig auch von diesen ganzen Hemmstoffen, weil es auch schon in der korrekten Form vorliegt. Das ist was anderes jetzt nochmal wie bei Zink zum Beispiel, ne? Auch da hat man den Unterschied, aber bei Eisen geht es auch vor allem um diese Kombination mit dem Hämoglobin und was man dann direkt eben aufnehmen kann. Und Spinat hattest du eben richtigerweise schon gesagt, da kommt auch noch dazu. Also erstens hat es mal gar nicht so viel Eisen, zweitens ist es schlechter bioverfügbar und drittens hat es auch noch eine Menge Oxalate, die dafür sorgen, dass man einen großen Teil davon schlichtweg nicht aufnehmen kann. Jetzt kann man diese Bioverfügbarkeit von Eisen aber auch verbessern. Das wird bei manchen Nahrungsergänzungsmitteln so gemacht. Ne? Also Vitamin C ist jetzt nur ein Beispiel. Was gibt es denn da sonst noch für Mechanismen, wie man Eisen bioverfügbar machen kann und wie man auch vielleicht pflanzliche Produkte verarbeiten kann, damit das Eisen dadurch ein bisschen bioverfügbarer wird.
Ja, also Vitamin C ist das beste Beispiel. Das ist ja dann noch in vielen Supplements. Da werden wir nachher sicherlich noch mal ein paar Worte zu verlieren. Anderes Thema ist Fermentation. Also es gibt verschiedene fermentierte Produkte, wo tatsächlich dann auch die Bioverfügbarkeit von verschiedenen Mineralstoffen, dazu gehört auch Eisen, besser wird. Ein klassisches Beispiel ist zum Beispiel Sauerteigbrot, was glaube ich auch gerade sehr, sehr, sehr modern ist und sehr, sehr cool ist.
Das Midlife-Crisis-Brot.
Genau, wenn man anfängt, Sauerteigbrot zu backen.
Dann ist die Midlife-Crisis da, dann kauft man sich noch eine Siebträgermaschine, fängt an Rennrad zu fahren, dann macht man noch Sauerteigbrot und irgendwas gehört dann noch dazu, das weiß ich nicht.
Da hat man auf jeden Fall mal keine Zeit mehr zum Arbeiten.
Genau.
Ja, egal, auf jeden Fall, jetzt haben wir genug Leute in den Dreck gezogen. jetzt können wir wieder zurückkehren. Nee, genau, also Sauerteig ist so ein klassisches Beispiel. Einfach verschiedene Arten von Fermentation können halt einfach die Bioverfügbarkeit von vielen Stoffen verbessern und generiert auch wiederum, ich sag mal, Produkte, also neue Stoffe in diesen Nahrungsmitteln, die wiederum auch Bioverfügbarkeit fördern und es halt auch besser verträglich machen. Und das kannst du mit verschiedensten Dingen machen. Ne? Sauerteigbrot, das ist nur so ein ganz sehr plakatives Beispiel. Du kannst es auch mit verschiedenen Hülsenfrüchten machen. Und da gibt's mehrere und viele, viele Optionen. Aber geht natürlich vor allem hier auch um pflanzliche Produkte. Ein anderes Thema ist wenn du es verbindest mit tierischen Produkten. Weil dann hast du erstens natürlich auch Hämeisen drumherum. Das heißt, du hast einfach diese beiden sozusagen in deinem Verdauungstrakt. Das kann auf jeden Fall helfen und regt den Darm dazu an, das besser aufzunehmen. Und auf der anderen Seite hast du natürlich auch den Darm, der dann nicht so stark abschließt, weil vielleicht der Anteil von diesen Pflanzenstoffen halt auch niedriger ist. Das heißt, ist dann einfach ein bisschen, ich sag mal, aufnahmefreudiger, wie es halt generell so ist bei tierischen Produkten. Da ist der Darm schlichtweg aufnahmefreudiger und freut sich da sozusagen mehr drüber, was ja auch manchmal zu Verhängnis werden kann, wenn das irgendwie sehr stark behandelt ist. Aber ja, genau, das sind so, die Hacks, um es zu verbessern. Wenn man es jetzt senken will, was glaube ich selten der Fall ist, aber was auf jeden Fall Faktoren sind, die es senken, die auch ein Problem sein können, ist eben Kaffee und verschiedene Teesorten. Da hatten wir auch letztens, glaube ich, mal drüber geredet, dass es eben auch passieren kann, dass man da in einem Eisenmangel landet, gerade als junge Frau, wenn man viel Matcha trinkt, weil Matcha tatsächlich auch die Eisenaufnahme extrem gut hemmt. Und und dann, wenn man ohnehin schon niedrig ist, dann kann das relativ schnell auch etwas unangenehm enden. Und dass man auch mal schnell in die Klinik muss und vielleicht die ein oder andere Infusion bekommt, ne? Sollte man einfach mal auf dem Schirm haben. Anderes Thema sind einfach andere Mineralstoffe. Allen voran Calcium. Wenn man viel Calcium auch zu sich nimmt, Eisen auch wieder schlechter aufgenommen.
So wie auch bei Zink, ne?
Genau. Also
wenn man Zink mit Calcium kombiniert, dann wird auch die Zinkaufnahme zum Beispiel schlechter.
Genau. Ja.
Also da sollte man einfach ausreichend Platz lassen und Abstand lassen. Und ja, das mit Kaffee fand ich auch sehr sehr, sehr wichtig zu wissen, weil es gibt genügend Leute, die 5, 6, 7 Kaffee am Tag trinken. Und das ist ja per se so, ich will nicht sagen, dass das was Schlechtes ist, ne? Aber wenn man vielleicht schon so eine Eisenmangelsituation hat, dann kann das einfach nochmal verstärken. Und da sollte man vielleicht ein Auge drauf haben, wenn man mal seinen Eisenspiegel gecheckt hat und das ist alles fein, dann lasst euch den Kaffee schmecken und den Matcha und den Schwarztee, was es sonst noch alles gibt, oder den Grüntee. Aber da kann man sonst ein bisschen drauf achten. Und das ist auch was, was man relativ einfach dann weglassen kann. Das ist einfach wegen diesen Tanninen, die da auch enthalten sind, ne? Und wegen den ganzen anderen Pflanzenstoffen. Calcium hattest du schon gesagt. Und sonst Vollkornprodukte, das hatten wir auch in der Zinkfolge schon diskutiert, überall, wo sehr viele Phytate enthalten sind, das ist auch Vollkornreis, ne? Also nicht nur ein klassisches Vollkornbrot, das ist ja auch überall drin, auch Vollkornreis gibt es und so weiter und so fort, auch in den ganzen Müslis wird ja immer mit Vollkorn immer mehr gearbeitet, weil es ja auch gesünder ist, ne? Aber zumindest nicht für den Eisenstoffwechsel. Also der kann durch diese Phytate, die im Vollkorn oder auch in Haferflocken enthalten sind, dann einfach die Bioverfügbarkeit wiederum ein bisschen schlechter machen. Wann ist das relevant? Wenn man vielleicht schon ein Eisenpräparat nimmt in der Früh und man isst das direkt zu einem Joghurt oder zu einem Haferbrei oder zu einer Haferkleie oder mit einem Vollkornbrot.
Oder schluckt es mit dem Kaffee runter.
Oder schluckt es mit dem Kaffee runter, genau. Dann macht man sich einen Teil von der Bioverfügbarkeit auch einfach kaputt. Deswegen sollte man da ein bisschen Abstand halten. Kommt später nochmal dazu, wenn man Eisen wenn man Eisen schluckt, ne, Eisentabletten oder Eisenkapseln, dann ist das ja auch immer so eine Sache mit der Verträglichkeit. Das kann auch mal auf den Magen schlagen. Deswegen muss man immer den besten Weg aus beiden Welten finden, dass man es halt nicht dann direkt mit solchen Hämmern aufnimmt. Jetzt bei Eisenmangel ist es ja so, dass man schon lange einen Eisenmangel haben kann, bevor man dann tatsächlich in dem kleinen Blutbild auch mal sehen würde. Ich habe ja gesagt am Anfang, wenn man ein kleines Blutbild macht, dann schaut man sich ja eigentlich an, vor allem die roten Blutkörperchen und man bekommt noch eine absolute Zahl von den Leukozyten, also von den weißen Blutkörperchen und die Thrombozyten zum Beispiel, ne? Also die Blutblättchen, die wichtig sind für die Gerinnung, sind damit dabei. Und vor allem bei den roten Blutkörperchen gibt es da verschiedene Werte, MCH, MCV, MCHC und Hämoglobin und Hämatokrit und wie sie denn alle heißen. Und bis man da einen Eisenmangel sieht, muss er schon eine gewisse Zeit lang bestehen, weil ansonsten würde sich das nicht auf die Bildung von den roten Blutkörperchen auswirken. Das heißt, man kann eine Symptomatik von Eisenmangel auch schon vorher haben. Diese Abgeschlagenheit, diese Müdigkeit, diese brüchigen Nägel, diese fahle, brüchige Haut, was ja auch eine Rolle spielt, ne? Und dass man auch eher so kälteempfindlich ist. Das kann da noch mit reinspielen, ist vor allem bei Frauen, wie gesagt, sehr häufig, vor allem diese Kälteempfindlichkeit. Ne? Wenn sie einen Eisenmangel hat, sieht man durchaus häufig, es kann auch ein Haarausfall dabei sein, wobei da gibt es auch viele andere Gründe dafür. Ne? Das ist jetzt immer nur...
Viele Mineralstoffe, in denen es
genau, da spielen viele, viele Mineralstoffe, vor allem auch Zink eine große Rolle. Mhm. Das ist kein reines Eisenproblem. Und höhere Infektanfälligkeit natürlich auch, ne? Da das Immunsystem da nicht mehr so gut arbeiten kann. Das geht dann weiter und wenn man wirklich einen sehr, sehr krassen Eisenmangel hat, ich persönlich habe sowas noch nie gesehen, dass Leute auch eine starke Kurzatmigkeit entwickelt haben, dass da versucht der Körper dann den Mangel an Sauerstoff, den er im Gewebe hat, weil dieser Transport so ineffizient funktioniert, einfach durch ein schnelleres Atmen zu kompensieren. Da wird man sehr kurzatmig und man hat eine sehr, sehr hohe Atemfrequenz. Wenn jemand ein Wearable hat, das ein oder andere Wearable spuckt einem ja eine Atemfrequenz über Nacht aus. Und die würde dann auf jeden Fall nicht mehr so ausschauen, wie man es jetzt eigentlich gewöhnt ist. Das wird dann sehr viel höher. Und auch Herzklopfen zum Beispiel, ne? Weil gleiches Thema, wir haben zu wenig Sauerstoff im Gewebe. Was macht der Körper dann? Er fängt an, schneller mit dem Herz zu pumpen. Das heißt, der Ruhepuls geht hoch und man kann sich davon eigentlich nicht mehr wirklich erholen, ne? Weil wenn das Herz dann langsamer schlagen würde, natürlich kann es auch kräftiger pumpen, das ist immer eine Kombination. Es muss einerseits kräftiger pumpen und einerseits häufiger schlagen. Das ist aber wiederum dann auch eine Belastung, eine unnötige Belastung eigentlich fürs Herz. Ne? Ja. Weil es ist ein Eisenmangel ist der Grund, Eisenmangel kann man lösen und deswegen macht das auf jeden Fall Sinn. Jetzt haben wir ganz am Anfang über Blutwerte geredet.
Yes.
Und dass man sich sehr viel anschauen kann und wenn man zu einem Arzt geht und man möchte jetzt seinen Eisenstoffwechsel bestimmen lassen, das mal checken, dann wird in vielen, vielen Fällen einfach nur Serumeisen gemessen, dann ist Serumeisen alles fein, dann sagt man so, hey, dein Eisen ist doch wunderbar, im kleinen Blutbild sieht man noch nichts. Das ist Blödsinn, weil man kann über ein Serumeisen eigentlich nicht wirklich sagen, ob ein Eisenmangel vorliegt oder nicht. Dafür braucht man was anderes.
Genau, du bist ja nicht unbedingt, Eisenmangel ist ja auch nicht gleich Eisenmangel. Man könnte vielleicht auch unterscheiden zwischen Eisenunterversorgung und Eisenmangel. Ne? Also die Frage, ab wann man wahrscheinlich offiziell vom Eisenmangel spricht, wahrscheinlich halt wirklich erst, wenn das Serumeisen niedrig ist. Aber da muss schon auch eine Menge passieren, für, wie du sagst. Also das ist halt so die letzte Bastion dann, die fällt so. Ne? Also vorher kannst du nämlich auch noch ein paar andere Sachen dir anschauen. Und da haben wir am Anfang schon Ferritin und Transferinsättigung angesprochen. Und das sind eigentlich die spannendsten Werte. Warum? Weil Ferritin ist eigentlich im Grunde der Speicherwert. Also es zeigt uns, wie viel Eisen wird eigentlich im Körper oder im Blut gerade gespeichert in diesem Fall. Und das ist ja eigentlich das, was wir wirklich wissen. Weil wir wollen ja eigentlich wissen, wie viel hat der Körper gerade im Moment überhaupt zur Verfügung und nicht, wie viel schafft er gerade noch im Serum irgendwie zu puffern, dass das noch alles normal aussieht. Ne? Und das Spannende auch, was ich finde bei so Ferritinwerten und auch bei Transferinsättigung ist, dass da die Referenzbereiche auch immer unfassbar weit sind. Ne? Also da kannst du wirklich zwischen 15 und 150 sein. Ne? Und das ist einfach okay so. Bist immer quasi im Referenzbereich. Und jetzt kann man sich aber vorstellen, wenn eine Person im Referenzbereich das Zehnfache von einer anderen Person haben kann, dass das irgendwie nicht ganz sein kann oder das ist irgendwie unlogisch. Und deswegen muss man sich da wirklich informieren und sich tatsächlich selber mal mit auseinandersetzen, weil eigentlich wirklich gut versorgt oder ausreichend versorgt bist du eigentlich erst ab 50. Also wenn du einen Wert von 50 Mikrogramm pro Liter hast, wichtig natürlich die Einheit nochmal dazu zu sagen, dann bist du wirklich gut versorgt und dann sollte eigentlich auch keine Symptomatik bestehen im Normalfall. Und dann kannst du das eigentlich ganz gut bis 100 hochpushen oder auch teilweise bis 150, bei Männern auf jeden Fall. Und da bist du auf jeden Fall in einem guten Bereich unterwegs. Aber unter 50, da fängt dann eigentlich schon so diese Unterversorgung an. Und ich würde behaupten, dass alle jüngeren Frauen, die jetzt gerade zuhören und jetzt noch nicht sich mit Eisen auseinandergesetzt haben, dass fast alle von denen wahrscheinlich unter 50 sind. Die sind dann irgendwie eigentlich noch voll im Referenzbereich zwischen diesen 15 und 50. Aber die sind halt immer noch in der Unterversorgung, also immer noch nicht wirklich ausreichend aufgestellt. Und das ist eigentlich das Wilde, ne? Dass das Labor das so ausspuckt und es überhaupt nicht kommentiert oder überhaupt nicht den Unterschied macht zwischen einem optimalen Wert und einem Referenzbereich. Und deswegen haben auch so viele eigentlich einen Eisenmangel oder eine Eisenunterversorgung, besser gesagt, und wissen es nicht, obwohl es gemessen wurde, obwohl vielleicht sogar alles richtig gemacht wurde und sogar noch das Ferritin gemessen wurde. Aber ja, ich meine so viel zum Ferritin. Kannst ja vielleicht noch kurz was zur Transferinsättigung sagen, bevor ich jetzt hier mich zu sehr ergüsse.
Bei Ferritin ist ja noch wichtig, du hast schon gesagt, das ist das Speichereisen und das hat aber noch eine andere Funktion. Und zwar ist Ferritin auch ein Akutphaseprotein. Wie kann man sich das vorstellen? Der Körper, wenn er einen Erreger bekämpft, egal ob das jetzt ein Bakterium oder ein Virus ist, dann werden verschiedene Akutphaseproteine hochgeregelt, die dann mal bei der Bekämpfung. Entweder sind Signalmoleküle, die dem Körper an anderer Stelle Bescheid geben, hoppala, wir haben jetzt gerade einen Erreger, bitte fang an zu arbeiten, oder es ist direkt an der Bekämpfung gewissermaßen beteiligt. Ne? Ein anderes, vielleicht sehr viel bekannteres Akutphaseprotein ist das CRP, ne? Das C-reaktive Protein. Oder wenn sich jemand schon ein bisschen mehr mit Entzündung beschäftigt hat, auch Interleukin 6. Das ist auch ein Akutphaseprotein, was dann sehr, sehr stark exprimiert wird. Das heißt, wenn ich jetzt einen Infekt habe, dann geht Ferritin hoch, weil es ist ein Akutphaseprotein. Das darf man nicht verwechseln. Ich habe ja vorher gesagt, wenn man eine Infektion hat, dann versucht der Körper, das Eisen zu verstecken. Ferritin ist ja das Protein, an das Eisen binden kann, wenn es gespeichert wird. Ferritin kann aber natürlich auch als leeres Protein gebildet werden. Und das ist der Fall bei einer akuten Infektion. Dann wird sehr, sehr viel Ferritin produziert. Und wenn ich jetzt eine Erkältung hätte oder eine Infektion in den oberen Atemwegen und ich würde dann mal Ferritin bestimmen, dann wäre das wahrscheinlich irgendwo 250. Und man würde sich denken, um Gottes Willen, das ist ja jetzt schon sehr hoch. Ne? Da müsste man jetzt schon mal schauen, ob man nicht irgendwie zu viel Eisen hat und wo kommt denn das her? In allermeisten Fällen wissen die Ärzte natürlich, hey, das ist ein Akutphaseprotein, das kann ich so nicht verwerten. Deswegen, wenn man seinen Eisenspeicher checken möchte, dann bitte nicht kurz während oder kurz nach einer Infektion zum Arzt gehen und eine Blutabnahme machen. Das macht keinen Sinn. Und auch wenn man eine niedriggradige Entzündung hat, deswegen macht es ja so viel Sinn, Ferritin auch immer gemeinsam mit einem CRP zu messen, weil wenn du ein sehr niedriges Ferritin hast, sagen wir mal, du hast jetzt irgendwie 30 Mikrogramm pro Liter und du hast schon sehr wahrscheinlich einen Eisenmangel, dann kann das auch durch eine niedrige oder mittelgradige Entzündung irgendwo in den Bereich von 100 kommen. Du hast aber ja nur, weil du diese niedriggradige Entzündung hast, vielleicht ein CRP von 4, ja keine, also du hast nicht wirklich eine Symptomatik, ne? Das ist nicht wie wenn du einen Infekt hast. Das heißt, es macht Sinn, dass man das immer mitmisst, um zu schauen, haben wir gerade Entzündung im Körper, weil dann kann der Ferritinwert auch einfach verfälscht sein und deswegen macht man das so ein bisschen mit dem, also CRP und Ferritin immer gemeinsam. Ich kann mich noch gut erinnern, ich habe meine Diplomarbeit auf der Infektio geschrieben, das war damals in der Covid-Zeit auch. Und viele, viele Blutbilder angeschaut, da habe ich auch schon mal ein Ferritin von über 1000 gesehen und auch noch sehr viel höher. Das heißt, also kein gesunder Mensch hat ein Ferritin von 1000, ne?
Im Idealfall logischerweise, nicht.
Ja. Weil dann ist man nicht gesund. Das ist aber in dem Fall halt auch einfach wegen einer Infektion gewesen. Ne? Das waren teilweise sehr schwere Covid-Fälle und da ist natürlich das komplette Blutbild jenseits von Gut und Böse gewesen, CRP von 300. Und so weiter und so fort. Also alles das, worüber wir hier im Podcast eigentlich nie so sprechen, weil es geht ja eher um Gesundheit und darum, gesund zu bleiben. Aber nur, dass man es mal gehört hat, wo diese Bereiche auch einfach noch hingehen. Dann hast du schon gesagt, gibt es noch die Transferinsättigung. Und zwar, das Ferritin ist ja das Speichereisen und das Transferin, das gibt der Name schon so ein bisschen her, das ist nämlich ein Transporter. Ne? Das transportiert das Eisen im Blut. Und wir haben ja viele von diesen Transportern, aber nicht an jeden Transporter ist Eisen gebunden. Ne? Also so wie wir viele verschiedene Busse haben, aber da sind ja nicht alle immer voll. Ne? Und deswegen misst man im Blut die sogenannte Transferinsättigung. Das heißt, man schaut sich an, zu wie viel Prozent ist denn der Transferinrezeptor jetzt an Eisen gebunden. Und da gibt es dann auch irgendwie einen Normbereich, der ist je nach Labor so zwischen 16 und 45 Prozent. Unter 16 oder wenn es so um 20, unter 20 herum ist, dann ist auch wieder eine sehr niedrige Eisenverfügbarkeit im Körper da. Dann gibt es einen grünen Bereich, irgendwas 20 bis 35. Und wenn die Transferinsättigung sehr hoch ist, über 50, dann müsste man sich mal Gedanken machen und schauen, okay, das Ferritin ist sehr hoch, Transferinsättigung ist sehr hoch. Das heißt, der Körper hat aktuell so ein bisschen zu kämpfen mit eigentlich zu viel Eisen für den aktuellen Bedarf. Und das muss man immer beachten. Eisen ist immer toxisch in zu hohen Mengen. Deswegen will man, wie du schon sagst, man will auch nicht einen Ferritinspiegel von 250 haben. Das ist zu viel. Ne? Da kann man den Körper dann auch wieder überfordern und das ist dann auf jeden Fall toxisch. Und deswegen würde man da dann mal genauer hinschauen. Aber am Ende, die zwei wichtigsten Werte, die man sich immer anschauen sollte, ist ein Ferritin und eine Transferinsättigung. Und wenn da alles fein ist und man hat dann vielleicht noch ein CRP mit dabei, das heißt, man hat eine Entzündung ausgeschlossen, Ferritin hat gepasst, Transferinsättigung war fein, dann ist das schon mal ein Zeichen, dass mit dem Eisenstoffwechsel in aller Regel alles fein ist.
Ja, ist eigentlich ganz spannend, weil ich hatte bei meiner letzten Blutabnahme ja auch so eine leichte, da waren wir bei Years in Berlin, und da hatte ich so eine leichte Gastritis, also eine leichte Magenentzündung mir zugezogen, weil weil ich unfassbar viel Apfelessigwasser getrunken hatte und dann auch noch Ingwer-Shots und dann hat es mich irgendwie komplett aufgestellt.
Man muss wissen, der Max hat einen sehr empfindlichen Magen.
Ja, das stimmt nicht. Das war das erste Mal in meinem Leben, dass ich eine Gastritis hatte. Aber es war auf jeden Fall nicht gut. und dann hatte ich auch ein erhöhtes CRP und dementsprechend auch ein relativ ordentliches Ferritin. Aber war noch im Rahmen so, ne? Aber hat es auf jeden Fall erhöht.
Und kann man natürlich dann auch gar nicht so sehr verwerten, vielleicht.
Nee, ist eigentlich nicht verwertbar.
Hättest du jetzt eigentlich so eine mittelschwache Eisenversorgung nur, ne? Und würdest vielleicht eigentlich gern mehr haben, müsste man dann theoretisch einfach nochmal checken. Also kann auch von eben solchen Sachen kommen, wie du sagst, von so einer Magenentzündung. Ja. Oder man kann auch eine Entzündung im Dünndarm haben, ist ähnlich häufig wie eine Magenentzündung. Kann auch von zu viel Kaffee kommen oder wenn man zu viele Schmerzmittel konsumiert, ne? Also diese NSAR, also eine Ibu, eine Aspirin und so weiter und so fort, kann sowas auch machen. Und das hat dann wiederum einen Effekt auf den Eisenstoffwechsel. Ist alles so ein bisschen miteinander vernetzt und das ist ja eigentlich das Spannende dran. Vielleicht noch ein kleiner Punkt zum Transferin, weil das finde ich auch dann verständlich, wenn man sich es mal verbildlicht hat. Wenn der Körper zu wenig Eisen hat, dann will er ja erst, also das merkt der Körper ja und dann denkt er sich ja, okay, ich stelle jetzt erstmal mehr von diesen Transportern zur Verfügung und ich baue jetzt erstmal mehr Busse, damit dann mehr Leute einsteigen können. Das heißt, wir haben dann sehr viel Transferin, aber natürlich eine verhältnismäßig sehr niedrige Sättigung, ne? Weil über diese Steigerung vom Transporter hat der Körper dann keine bessere Versorgung, weil schlichtweg das Eisen auch einfach fehlt. Deswegen würde man nur Transferin messen, wäre das wahrscheinlich eher hoch. Wenn man aber die Transferinsättigung misst, dann wäre die auch niedrig bei einem fortgeschrittenen Eisenmangel. Einfach weil das dann so ein bisschen verwässert wird, unter Anführungszeichen. Ja. Ne? Und das muss man nochmal mitdenken. Und was sehe ich denn jetzt sonst noch so im kleinen Blutbild? Ich habe schon mal ein paar Werte, habe ich schon mal angesprochen. Was sehe ich denn da sonst noch so?
Ja, also die Klassiker ist natürlich einmal das Hämoglobin. Ne? Das würdest du auf jeden Fall sehen. Du würdest sehen, ob das eben normal ist im Referenzbereich oder vielleicht eben auch erniedrigt. Wenn es erniedrigt ist, dann ist es auf jeden Fall schon ein sehr, sehr gescheiter Eisenmangel. und der wird sicherlich auch nicht erst seit gestern bestehen, sondern sicherlich auch schon länger. Außer du hattest irgendwie eine akute Blutung, also du hast irgendwie wirklich einen Unfall gehabt oder auch vielleicht eine Operation. Was es sonst noch gibt, ist das MCV und MCH. Was die im Grunde zeigen, ist, okay, wie groß sind denn eigentlich diese verschiedenen Blutbestände, also wie groß sind die Zellen und wie voluminös sind die? Und das ist spannend, sich anzuschauen. Warum? Weil wenn wir weniger Eisen haben, das hattest du ganz am Anfang sogar schon mal gesagt, dann fängt der Körper an, mehr Zellen zu produzieren. Die sind aber weniger besetzt mit Hämoglobin beziehungsweise mit Eisen und sind dementsprechend kleiner. Und daran erkennt man dann auch sehr gut, okay, da ist wahrscheinlich eine Eisenmangelanämie. Wenn das Hämoglobin nicht passt und eben insbesondere dieses MCV nicht passt, dann ist das eigentlich eine sehr, sehr, sehr klare Geschichte. Was es sonst auch noch gibt, ist der RDW-Wert. Was der de facto zeigt, ist einfach nur, wie unterschiedlich groß die verschiedenen Blutbestandteile, die verschiedenen Zellen einfach sind. Und wenn da der Unterschied sehr krass ist, also sehr hoch ist, dann kann es auch sein, dass sich gerade eben so eine Mangelanämie manifestiert, dass das gerade noch im Übergang ist, dass es eben jetzt noch ein paar große gibt, aber eben auch schon viele kleine. Und deswegen ist der Unterschied zwischen diesen verschiedenen Zellen einfach sehr groß. Und das würde ich jetzt mal sagen, sind die wichtigsten. Ah nee, Hämatokrit gibt es noch. Das ist im Grunde auch einfach, wenn man sozusagen sich die ganzen Blutkörperchen zusammenhäckselt. Und das ist de facto, wenn das niedrig ist, dann sind halt auch einfach weniger Volumen, weniger Masse da, ne? Und dann ist das auch niedriger.
Hämatokrit ist ganz spannend für Leute, die sich sehr für Sport interessieren, weil da hat es ja auch mal einen ganz großen Aufschrei gegeben. Früher, wo noch sehr viel mit EPO gedopt wurde, also mit Erythropoetin, das ist ein Stoff, der die Bildung von roten Blutkörperchen anstößt. Wenn man mehr EPO hat, dann werden entsprechend mehr rote Blutkörperchen erzeugt. Wieso ist das spannend für jemanden, der Sport macht, also Leistungssport macht? Weil je mehr rote Blutkörperchen ich habe, desto mehr kann dann auch Sauerstoff transportiert werden und je besser die Muskulatur mit Sauerstoff versorgt werden kann, desto länger halte ich durch und desto höher ist auch meine Leistung dann. Ne? Und dann hat man eben gesehen, also es gibt jetzt so eine normale Hämatokritwerte, irgendwas zwischen 45, rund um 45, bei Frauen ein bisschen niedriger, bei Männern ein bisschen höher. Das ist einfach der Prozentanteil von den roten Blutkörperchen. Und da hatte man früher in diesen krassen EPO-Zeiten, wo es noch keine oberen Grenzwerte dafür gab, gab es Leute mit einem Hämatokrit von 65, 70 teilweise. Das ist unfassbar hoch, ist auch enorm gefährlich, weil das Blut ist so dickflüssig, unter Anführungszeichen. Wir haben so viele rote Blutkörperchen da drin, dass man dann auch eine hohe Wahrscheinlichkeit hat, dass sich ein Thrombus bildet, ne? Oder also dass man eine Thrombose bekommt oder eine Embolie bekommt oder einen Schlaganfall bekommt zum Beispiel. Deswegen ist es früher auch so gewesen bei der Tour de France und so weiter und so fort, viele, viele Jahre schon her. Die Leute, die haben dadurch natürlich auch eine sehr niedrige Ruheherzfrequenz. Einerseits wegen dem guten Trainingszustand, andererseits, weil sie so viele rote Blutkörperchen haben, dass der Körper ja ohnehin so gut mit Sauerstoff versorgt wird und sie dann eine Ruheherzfrequenz von 30 haben. Ne? Dann haben die einen Sensor an der Hand, der anfängt zu piepen, wenn sie unter 30 fallen, dann müssen sie aufstehen und gehen. Mhm. Und das ist ganz spannend, weil ich war auf einer Sportoberstufe und da haben wir uns auch mal so Filme aus der Zeit angeschaut und wie das so normal war, dass die dann während diesen krassen Radrennen dann in der Nacht immer alle spazieren gegangen sind und sich auf den Gängen getroffen haben. Das ist natürlich nicht, weil sie nicht schlafen konnten, weil sie alle so nervös waren, sondern das ist ein großer Teil davon gewesen. Und dann hat man irgendwann gesagt, ja okay, das ist nicht normal, kein normaler Mensch kann ein Hämatokrit von 70 erreichen, deswegen setzen wir den Cut-off jetzt runter, zum Beispiel auf 65, und dann haben sie das runtergesetzt und nächstes Jahr hatten plötzlich alle 65.
Ja.
So. Und das ist ja nichts, was man jetzt, wenn es natürlich zustande kommt, was man einfach so regulieren kann. Ne? Deswegen ist das natürlich auch ein großes Indiz dafür gewesen, dass man da eben mit EPO gearbeitet hat. Das kann man ja jetzt heutzutage ganz gut nachweisen. Ich will nicht sagen, dass das nicht noch irgendwo passiert, aber die Methoden, um sowas auch nachzuweisen, sind natürlich besser geworden, auch wegen den ganzen Abbaustoffen, die von EPO dann entstehen, die man dann wiederum auch im Blut und im Urin messen kann. Also vielleicht ganz spannend, wie gesagt, wenn sich jemand da für Sport interessiert, gibt es ein paar sehr spannende Dokus. Ich glaube, eine heißt Blut und Spiele, irgendwie sowas in die Richtung, die haben wir uns unter anderem mal angeschaut und da wird auch auf dieses Thema so ein bisschen eingegangen. Aber so viel nur zum Hämatokrit, ist jetzt ein kleiner, langer Exkurs geworden. Aber fand ich sehr spannend. Da kann man sich nämlich unter diesen sehr abstrakten Werten mal ein bisschen mehr darunter
jetzt
vorstellen.
Jetzt machen ja dafür alle halt IHT, also Höhentherapie, und pushen damit halt ihr Hämatokrit de facto. Ne? Also das machen die halt einfach alle so. Aber es ist auch legal.
Also es ist bis zu einem gewissen Punkt legal. Das muss man, glaube
ich, deklarieren, aber es ist legal.
Ja. Wenn du halt nicht über diese Grenzwerte dann kommst. Ne? Und man hat ja überall Langzeitprofile von diesen Sportlern. Und wenn man da über die Zeit hinweg merkt, dass das außerhalb von physiologisch plausiblen Korridoren liegt, wenn ich jetzt 45 habe und ich habe jetzt in einem Jahr 58, ne, da würde jeder sagen, lieber Mario, tut mir leid, aber das geht nicht. Ne? Einfach nur durch ein bisschen Laufen gehen und Radfahren. Da muss irgendwas anderes noch mit dabei gewesen sein. Deswegen wird das natürlich auch immer in so einem Korridor gesehen und wie das natürlich auch über das Jahr hinweg schwankt. Weil Sportler werden auch getestet, wenn sie keine Wettkämpfe haben. Ne? Das ist ja das ganze Jahr über, vor allem auch während den Trainingszeiten, während den Trainingsblöcken ist das ein Thema. Auch erhöht wäre der Hämatokrit bei Eigenblutdoping. Ne? Also wenn man Blut abnimmt, diese Blutbeutel dann lagert, ist ein großer Aufschrei gewesen, wo diese nordische Ski-WM auch in Tirol, in Seefeld, glaube ich, war. Und da hatten dann ja auch zwei österreichische Langläufer eben gedopt. Die haben sie direkt mit der Nadel im Arm beim Eigenblutdoping erwischt. Ne? Das ist natürlich auch sehr, sehr ungut gewesen. Aber ja, sowas gibt's halt. Und früher ist es halt EPO gewesen. Dann hat man das Eigenblutdoping gemacht, weil man das nicht mehr so gut nachweisen kann, was ja einfach nur eigenes Blut, das man mal abgenommen hat und sich halt dann später, wenn man halt mehr Leistungsfähigkeit braucht, sich das wieder reinlaufen lässt. Und dann gibt's halt noch IHT, also intermittierendes Hypoxie-Hyperoxie-Training, also mal wenig Sauerstoff, mal viel Sauerstoff. Und das sorgt auch dafür, dass mehr rote Blutkörperchen gebildet werden. Würde man auch sehen, wenn man ein normaler Mensch ist, sage ich jetzt mal, und man macht IHT, dann würde man einen Anstieg bei den Retikulozyten sehen. Das sind ja diese Vorläuferzellen. Und das wäre ein klassischer Effekt, den man bei IHT dann auch im Blut nachweisen kann, wenn man einen Vergleichswert hat zu vorher. Manche Leute haben auch einfach so erhöhte Retikulozyten. Das sollte man nur ein bisschen mitbedenken. Und wir haben ja auch gesagt, es gibt auch tatsächlich zu viel Eisen. Und was macht denn zu viel Eisen?
Ja, genau. Also kommt ein bisschen drauf an. Ne? Also wenn es jetzt vor allem die Aufnahme von zu viel Eisen ist, dann kann das auf jeden Fall, ist das sehr unangenehm für den Magen. Also das vertragen die meisten nicht sonderlich gut. Es kann auch den Stuhl generell fester machen, generell auch, sehr dunkel machen. Das kennen eigentlich alle, die die Eisen auch zu sich nehmen. Kann eben Verstopfungen machen und damit einhergehend auch. Also es ist auf jeden Fall nicht ideal, auch aus der Hinsicht, ne? Aber was Eisen dann eigentlich hat, wenn es zu hoch ist generell, ist theoretisch auch wirklich so ein biologischen Alterseffekt. Das kennt man auch schon. Also es ist auf jeden Fall für den gesamten Körper dann einfach schlecht und beeinflusst ihn komplett. Geht aber insbesondere natürlich auch auf alle relevanten und sehr stark durchbluteten Organe. Das heißt Leber, Herz, die Bauchspeicheldrüse. Und es kann auch wohl die Gelenke auch schlecht beeinflussen. Das weiß man alles, weil man kennt ja diese Krankheit, Hämochromatose, die hast du auch am Anfang schon angesprochen. Heißt de facto erstmal einfach nur, dass du eben zu viel hast, ne? Und da treten auch genau diese Symptomatiken und auch Probleme genau in diesen Organen eben auf. Das heißt, ja, es ist auf jeden Fall einfach wirklich so richtig generell nicht gut, wenn man davon zu viel hat.
Bei Eisenmangel muss man auch immer schauen, weil du jetzt dunklen Stuhl gesagt hast, also kann von Eisensupplements kommen, kann aber auch einfach der Grund zum Beispiel für eine Eisenmangelanämie sein, ne? Also dunkler Stuhl, schwarzer Stuhl, wenn man eine, man muss sich das so vorstellen, man kann Blutungen ja überall im Verdauungstrakt haben, man kann das im Magen haben, man kann das im oberen Dünndarm haben, man kann das im Dickdarm haben. Je später die Blutung auftritt, desto eher würde man das Blut tatsächlich noch als Blut sehen. Also das wäre dann helles, frisches Blut. Man kann auch Hämorrhoiden haben. Da ist Blut auch sichtbar als Blut. Ne?
Das ist geil, auf der anderen Seite, schon gelandet sind.
Jetzt haben wir mir alles abgekommen. Aber das ist halt sehr alles gut. Relevant. Ne?
Ja, das war alles dazu sagen. Ja.
Und wenn man jetzt eine Blutung im Magen hat, weil man zum Beispiel eine Magenentzündung hat und die hat man schon länger und dann blutet das oder ein Helicobacter, ne? Kann man ja auch haben, ist ja super häufig, dann wird dieses Blut im Laufe vom Verdauungstrakt schwarz.
Das liegt
an dem ganz normalen Verdauungsprozess. Das würde man dann, wenn es rauskommt, nicht mehr als Blut wahrnehmen, sondern man hat dann einfach schwarzen Stuhl und sag mal auch Teerstuhl dazu, weil das ja so schwarz ist wie Teer auf der Straße, ne? Also wie Asphalt. Und da das auch ein Warnzeichen. Also wenn man sowas sieht und eben kein Eisen supplementiert, dann kann da Blut im Stuhl sein, sollte man auf jeden Fall mal abklären. Ansonsten, genau, wenn man Eisensupplements nimmt, dann verfärbt sich der Stuhl auch dunkler. Gleiches Prinzip, nur das Eisen kommt halt nicht aus dem Blut, sondern halt aus einer Kapsel zum Beispiel.
Yes, Eisensupplements.
Eisensupplements, ja, da gibt es ja auch eine ganze Menge von. Aber zumindest, es gibt nicht so viele verschiedene Formen wie Magnesium. Ne? Hatten wir auch erst kürzlich eine Folge dazu. Da gibt es ja 20, 25 verschiedene Magnesiumformen und alle haben so ein bisschen ihre Eigenheiten und eine andere Bioverfügbarkeit. Das ist bei Eisen auch so. Aber die Anzahl von diesen Formen und Molekülen, die ist ein bisschen niedriger. Also man hat da einfach nur so 5, 6, 7 verschiedene Formen, die man sich anschaut. Ein Eisensulfat ist wahrscheinlich mit eins der häufigsten. Wäre so ein bisschen das Pendant zum Magnesiumoxid. Ne? Das ist auch sehr häufig verwendet. Es ist relativ günstig. Man hat es auch schon in vielen Studien verwendet, aber die Verträglichkeit ist nicht so gut. Auch wiederum so wie beim Magnesiumoxid. Ne? Wenn man zu viel davon nimmt, dann ist einfach die Verträglichkeit nicht so gut. Man bekommt da Magenschmerzen, es wird einem übel. Das auf nüchternen Magen ist das selten eine gute Idee. Dann gibt es auch verträglichere Formen wie das Eisenbisglycinat, ne? Oder das Eisengluconat.
Ja.
Die beiden, die findet man jetzt auch immer häufiger in Supplements, vor allem Eisenbisglycinat. Ne? Glycin ist generell was alle Stoffe, das ist bei Zink so, Zinkbisglycinat, das ist bei Magnesium so, Magnesiumbisglycinat, das ist jeweils immer die verträglichste Form für den Darm, weil Glycin ist schlichtweg einfach eine Aminosäure, die der Körper eh kennt. Die wirkt ohne, hat dann auch noch so ein paar beruhigende Effekte, deswegen ist das alles, was daran gebunden ist, ist üblicherweise auch erstens relativ bioverfügbar und zweitens auch relativ verträglich. Gibt es sonst noch neue Sachen?
Gibt es auch, ja. Also wenn man es wirklich schlecht verträgt, kann man auch so, gibt es auch so mittlerweile so liposomale Shots. Das würde ich auch auf jeden Fall mal probieren, wenn man da wirklich tatsächlich Schwierigkeiten hat mit den Kapseln. Was es sonst noch gibt, natürlich dann, wenn man in Richtung wirklich starker Eisenmangel geht, sind dann halt tatsächlich einfach Infusionen, ne? Und da ist dann meistens Eisen eben nicht mehr in so einer Form enthalten, sondern es ist tatsächlich an Kohlenhydrate normalerweise gebunden. Warum? Weil, das kennt auch jeder Medizinstudent und jeder Arzt, weil wir müssen im Studium bestimmt 1000 Leute für eine Eiseninfusion aufklären. In irgendwie dem Praktika. Das ist einfach Standard. Das muss man einfach, das hat man irgendwann so im Schlaf gemacht. Und es kommt eigentlich daher, dass Eiseninfusionen früher unfassbar schlecht verträglich waren und häufig auch zu, ja, ich sag mal, allergischen Reaktionen geführt haben. Die Leute haben dann auch wirklich richtig Probleme bekommen. Und das lag daran, dass man halt Eisen einfach direkt infundiert hat. Und das mag der Körper offensichtlich nicht so gern. Und da reagiert er gerne mal über. Und deswegen weiß man mittlerweile, okay, wenn man das an so Komplexe verbindet, dann ist das deutlich verträglicher. Und seitdem passiert das praktisch auch gar nicht mehr. Trotzdem ist die Eiseninfusion immer noch sehr erklärungsbedürftig und man muss immer noch so stark aufklären, obwohl es eigentlich gar nicht mehr so relevant wäre. Ne?
Aber auch nicht nur deshalb, sondern ja, man muss ja auch aufklären, weil ja, was bei Eisen nämlich besonders wichtig ist, wenn du eine Kochsalzlösung hast und die läuft bei der Vene daneben, alles kein Problem, ne? Dann bekommst du so einen kleinen Hügel und der legt sich dann wieder und man sieht nichts. Wenn aber Eisen ins Gewebe läuft, den Fleck, den man dann hat, ich habe auch schon ein paar Fälle gesehen, aber jetzt nicht, wie sie entstanden sind, sondern halt auch einfach Leute, die mal eine Eiseninfusion hatten, dann hat man da in der Ellenbeuge auch einfach einen großen bräunlichen Fleck. Der geht auch nicht mehr weg, der bleibt.
Ja.
Und deswegen muss man da, also immer wenn man eine Leitung, wie man schon so sagt, ne, legt, dann muss man das immer vorher mal flaschen mit Kochsalzlösung, also einmal durchspülen mit Kochsalzlösung und dann schauen, bin ich hier richtig? Ne? Treffe ich hier auch tatsächlich die Vene und erst dann darf man eine Eiseninfusion anschließen. Und man muss die Leute auch vorher immer aufklären, dass sowas passieren kann. Ne? Das genau, ist natürlich stimmt, nichts, was man absichtlich macht.
Punkt, den man aufklären muss. Der ist noch aktuell. Das nehme ich
der ist tatsächlich
zurück.
Noch aktuell. Die Verträglichkeit, wie du sagst, die ist sehr viel besser geworden. Thema, ne? Aber die anderen Nebenwirkungen, die halt auch wirklich bleibend sind, weil wie gesagt, der Fleck geht halt nicht mehr weg, ne? Weil das ja auch im Gewebe dann toxisch wirkt und sich da einlagert, dann da muss man bei Infusion einfach noch dran denken. Infusionen machen vor allem Sinn, wenn sowas sehr, sehr, also wenn man sehr, sehr starken Eisenmangel hat, weil den könnte man wahrscheinlich gar nicht mehr so gut über eine orale Einnahme auffüllen, weil das in höheren Dosen ja da auch trotzdem noch nicht so gut verträglich ist.
Genau, einfach super unverträglich. Vielleicht noch generell dazu, also wir haben ja schon gesagt, Eisenbisglycinat wäre dann eigentlich die Form der Wahl, weil wir wissen, es ist am verträglichsten und man nimmt das ja dann auch wirklich viele Monate ein, wenn man damit versucht, so eine leichte Eisenunterversorgung vielleicht auch nur zu verbessern. Leider, wenn man meistens vom Arzt es verschrieben bekommt und es in der Apotheke holt, meistens diese Apothekenpräparate sind eben nicht Bisglycinat. Das ist leider meistens Sulfat, wenn ich mich nicht täusche. Und das ist leider auch eigentlich immer das Produkt, was am schlechtesten verträglich ist. Und deswegen haben da auch so viele Leute Probleme mit. Das einfach nur, was man mal gehört hat und vielleicht auch mal das Präparat checkt, was man zu Hause rumliegen hat. Das ist leider so. Und Bisglycinat ist eher so die Ausnahme und eigentlich was man sich selber irgendwo besorgen, irgendwie bei irgendeinem Online-Shop oder so besorgen muss. Ja.
Wenn es um die Dosierung geht, kann man gar keine so klassisch allgemeingültige Empfehlung geben, weil wie so häufig ist es individuell sehr unterschiedlich, weil jeder hat ja einen anderen Ausgangszustand, ne? Wie es mit der Eisenversorgung überhaupt aussieht. Die meisten Präparate haben irgendwas zwischen 10 und 20 Milligramm. Das liegt auch noch in dem Bereich, was für viele als empfohlene auch Gesamttagesdosis gibt, von natürlich vor allem relevant für Menschen, die sich sehr pflanzlich ernähren und jetzt gar nicht so viel Fleisch, Fisch und Co. essen, wo eher schon das bioverfügbare Hämeisen drin vorliegt. Wenn man jetzt einen leeren Speicher hat, kann die oder auch schon eine sehr starke Eisenmangelanämie hat, kann das schon auch mal in Richtung 50 und 100 Milligramm am Tag gehen. Das sind aber dann sehr häufig auch einfach verschreibungspflichtige Präparate. Das wird man nicht so häufig finden, also man wird als Supplement nicht so häufig ein Eisenpräparat finden, was 100 Milligramm Eisen hat, sondern das ist dann eher bei so pharmakologischen Präparaten der Fall. Also vor allem bei diesen Tabletten, die man noch schlucken kann. Und wenn es um Infusionen geht, dann sind die Dosierungen nochmal sehr viel höher. Die laufen dann, also da hat man dann nicht das Bioverfügbarkeitsproblem, weil es läuft ja direkt in die Vene und kann dann in der Leber entsprechend eingebaut werden und die Blutbildung kann dann hoffentlich wieder normal laufen. Aber wie gesagt, man sollte das nicht übertreiben, weil zu viel Eisen ist auch immer toxisch, nicht nur für die Haut, nicht nur fürs Gewebe, sondern für alles im Körper. Das einfach im Hinterkopf behalten. Was ist denn jetzt an Lactoferrin dran? Das ist nämlich was man jetzt abgesehen von diesen klassischen Eisenpräparaten auch immer noch ein bisschen mitbekommt. Ne? Lactoferrin, der neueste Shit sozusagen.
Der neueste Shit.
So neu ist es ja gar nicht.
Nee, so neu ist es nicht. Also ich meine, genau, also der Standard ist natürlich, dass man zum Beispiel Eisenbisglycinat und dann idealerweise mit Vitamin C, also das ist vielleicht noch was, was wir noch nicht so klar gesagt haben, also es sollte beim Supplement idealerweise inklusive Vitamin C sein, weil es einfach so wichtig für die Bioverfügbarkeit ist. Und was anderes, was man eben sagt, was eben auch ein sehr verträglicher Weg wohl sein könnte, Eisen auch besser aufzunehmen und besser dauerhaft zu sich zu nehmen, ist Lactoferrin. Und das ist einfach ein eisenbindendes Protein und soll eben dabei helfen, dass es besser über die Schleimhäute aufgenommen werden kann. Das ist vor allem auch was, was unsere Schleimhäute irgendwie wiedererkennen. Ne? Die können damit was anfangen. Es wirkt halt auch, als wäre es tierisches Protein. Ne? Und dementsprechend ist es dadurch einfach deutlich bioverfügbarer und deutlich dankbarer in der Anwendung. Ich würde jetzt nicht sagen, dass es für jemanden im starken Eisenmangel unbedingt gleich die richtige Wahl ist. Ja, da müsste man mir das nochmal zeigen, dass das auf jeden Fall funktioniert, aber es kann auf jeden Fall als Add-on sehr gut funktionieren. Das heißt, man hat einfach sein Eisenbisglycinat mit Vitamin C und dann vielleicht noch ein paar hundert Milligramm Lactoferrin jeden Tag einfach dazu und kann dadurch die Verträglichkeit und vor allem vielleicht auch die Bioverfügbarkeit etwas verbessern. Und gerade wenn es um Bioverfügbarkeit geht, hat man ja eigentlich automatisch eben auch die Verträglichkeit dabei. Man will ja idealerweise die Dosis vom Eisen selber so niedrig wie möglich halten, damit es eben verträglicher ist. Und daher schon echt eine spannende Sache.
Was wir jetzt in der ganzen Diskussion eigentlich total weggelassen haben, ist mal zu erklären, was denn zweiwertiges und was denn dreiwertiges Eisen ist. Das haben wir noch so ein bisschen unterschlagen. Also zweiwertiges Eisen ist sehr viel besser bioverfügbar, ne? Das findet man auch in den ganzen tierischen Produkten und in den pflanzlichen in pflanzlichen Lebensmitteln liegt häufig einfach als dreiwertiges Eisen vor. Und mit Vitamin C ist die Bioverfügbarkeit deshalb besser, weil Vitamin C dreiwertiges Eisen in zweiwertiges Eisen umwandeln kann. Also es ist nicht so, als würde sich dann Vitamin C ans Eisen setzen und das dann leichter in den Körper bringen, sondern es sorgt einfach dafür, dass mehr vom Eisen in der richtigen bioverfügbaren Form vorliegt und vom Körper dann entsprechend besser aufgenommen werden kann. Das einfach nur nochmal an der Stelle, weil in den ganzen Supplements ist auch immer zweiwertiges Eisen. Also da steht dann meistens so Eisen, Klammer auf, 2 Sulfat oder whatever. Ne? Und dass man weiß, dass 2 ist wichtig, weil das heißt, es ist die richtige Form, die der Körper dann auch entsprechend aufnehmen kann. Jetzt haben wir so viel über Eisen geredet und wir sind auch so viel abgeschweift in irgendwelche anderen Themen von Doping bis und so weiter und so fort. Wenn jetzt jemand zugehört hat, sich für das Thema Eisen interessiert, was wäre denn so eine klassische Vorgehensweise?
Ja gut, also wenn man sich jetzt mal wirklich intensiver damit beschäftigen will, vielleicht auch das Gefühl hat, okay, bei mir könnte Eisen auch wirklich was sein, also ich würde es mir gerne mal anschauen, dann auf jeden Fall erstmal messen, ne? Und zwar nicht eben das Serum Eisen, sondern am besten halt Ferritin, Transferinsättigung, das sind so die beiden Werte, die uns eigentlich wirklich interessieren, insbesondere Ferritin einfach als Speichereisen. Man kann dann noch ein Blutbild dazu machen, klassisches, reicht ein kleines, weil wir eigentlich nur die Blutbildung sehen wollen. Und da sehen wir dann, okay, ist da auch irgendwas im Argen oder nicht? Wenn nicht, gut, weil es sollte eigentlich gar nicht erst so weit kommen. Und dann kann man sich eigentlich auf das Ferritin konzentrieren und sagen, okay, hey, wenn das ein bisschen niedrig ist, also ich sage mal unter 50 Mikrogramm pro Liter, dann sollte man auf jeden Fall mal in Richtung Supplementation denken. Man muss nicht hochsupplementieren, aber man sollte es machen und gegebenenfalls auch versuchen, einfach tierische Produkte vielleicht ein bisschen mehr in den Alltag zu integrieren. Das kann dann in häufigen Fällen auch schon reichen, dass man wieder auf einen guten Ferritinwert kommt. Wenn er jetzt passt, dann hast du eigentlich nichts zu tun. Und wenn er eben nicht passt, dann schon. Aber ganz wichtig, und das habe ich noch vergessen, beim Messen eben das CRP dazu nehmen, weil Ferritin kann eben auch durch Entzündungen getriggert werden, kann mehr vorhanden sein und dann hast du natürlich einen verfälschten Wert. Und das wollen wir verhindern. Genau. Und wenn du das eigentlich machst und das beachtest, dann kannst du Eisen relativ entspannt und easy behandeln und optimieren und versuchst einfach zwischen 50 und ungefähr 150 Mikrogramm pro Liter zu bleiben und dann bist du schon sehr gut unterwegs.
Ein ganz wichtiger Punkt noch, ich kann mich noch gut erinnern, im Helm-Onko-Praktikum, was wir auch in der Uni hatten, hat unser Professor immer gesagt, ja, also die häufigste Gruppe, die Eisenmangel hat, sind einfach junge Frauen, ne? Und bei allen anderen, wenn sie einen Eisenmangel haben, muss man immer die Ursache finden. Also nicht einfach nur Eisen messen, ist ein bisschen zu wenig da und dann supplementieren, sondern immer auch versuchen herauszufinden, was ist denn die Ursache, weil sehr viele Erkrankungen können auch einfach einen Eisenmangel machen. Und ansonsten ist man eigentlich wieder genau bei dem Thema, was ja in der Medizin so häufig ist heutzutage. Man behandelt dann nur ein Symptom und ein Eisenmangel, also eine Eisenmangelanämie ist auch eigentlich immer ein Symptom für irgendeinen Prozess, der im Körper nicht gut funktioniert. Deswegen nicht blind supplementieren, sondern unbedingt checken, was ist denn die Ursache. Ist es vielleicht eine Entzündung? Ist es auch eine Aufnahmestörung im Magen? Ne? Habe ich vielleicht da irgendwie ein Problem? Oder ist es Sport? Oder geht das irgendwo im Darm verloren, weil ich eine Darmentzündung habe oder weil irgendwo eine kleine Blutung stattfindet? Deswegen da immer dran denken, dass man das unbedingt abklärt. Das ist sehr, sehr wichtig.
Zugemessen, wenn ich da noch zu was sagen darf, weil wir beide recht haben, das eine ist natürlich Eisenunterversorgung und das eine ist Eisenmangel. Also wenn du wirklich einen Eisenmangel hast, der sich auch schon manifestierst, hast du absolut recht. Wenn du jetzt einfach nur irgendwie zwischen 30 und 50 Ferritin rumdümpelst, dann ist es höchstwahrscheinlich einfach deine Ernährung und dein Lifestyle. Dann liegt das höchstwahrscheinlich nicht an irgendwas Schlimmem. Ne?
Nicht, dass man sich da aber jetzt absolut groß Sorgen macht, aber es ist ja, wie so häufig immer, man sollte sich dann einfach mal überlegen, wo kommt es denn her? In den allermeisten Fällen ist es auch einfach was Triviales, aber das sollte man halt einfach im Blick haben.
Das ist natürlich, immer wenn es um Blutung gehen kann bei Eisen.
Ja. Muss man dran denken.
Gut,
vielen Dank fürs Zuhören, vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn es noch Fragen gibt zu Eisen, dann einfach melden, einen Kommentar da lassen auf Spotify oder YouTube und ansonsten eine Mail schreiben an podcast@beyondlifespan.com. Wir freuen uns auch sehr, wenn ihr uns eine Bewertung da lässt, wenn euch der Podcast gut gefallen hat und ansonsten gerne an Freunde und Familie weiterschicken. Ich freue mich aufs nächste Mal. Danke, Max. Danke euch. Ciao.
Danke und ciao.